Ich behaupte mal, kein anderes Lebensmittel ist in Brandenburg identitätsstiftender als die Spreewaldgurke. Seit 1999 ist sie als eingetragenes Gütesiegel EU-weit geschützt, aber sie ist dennoch in Gefahr. Viele Traditionsunternehmen schreiben rote Zahlen. Einige prophezeien sogar, dass die Kultgurke bald nur noch im Delikatessregal zu finden sein wird. Warum das so ist, darüber spreche ich mit dem Gurkenbauer Heinz-Peter Frehn. Er ist Chef des Biohofs Schöneiche. Einen schönen guten Tag, Herr Frehn.
Ja, guten Tag.
Heute ist offizieller Erntestart im Spreewald. Womit rechnen Sie? Ist das ein gutes Gurkenjahr?
Also wir hatten zuerst einen relativ guten Start im April bei der Pflanzung, haben dann allerdings im Mai doch schon die ersten Tiefschläge hinnehmen müssen, als wir dann fast 4 Wochen sehr kalte Witterung hatten, Nachttemperaturen von 0 bis 5 Grad, manchmal sogar minus 1. Und Tagestemperaturen waren auch nicht gut. Also da hat die Pflanze doch sehr stark gelitten. Wir mussten zum Teil nachpflanzen. Also die Voraussetzungen sind nicht ganz so gut. Ich würde mal sagen, Fußball ist ja jetzt modern. Wir liegen 0-1 zurück. Aber das ist ja noch viel Zeit.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, also viele Gurkenbauern haben Probleme. Liegt das ausschließlich am Wetter oder mit welchen Schwierigkeiten müssen Sie rechnen und leben?
Naja, das ist ja so, die Witterungssituation, die kennen wir als Landwirte zu Genüge. Da können wir auch mit umgehen, müssen wir mit umgehen. Aber die anderen Rahmenbedingungen, die machen uns viel mehr Sorgen. Von der Bürokratie angefangen, vor allen Dingen aber die entsprechend steigenden Kosten, die wir haben. Und da ist in erster Linie natürlich der Mindestlohn zu nennen. Speziell im Biobereich haben wir ja ungefähr 3.000 Stunden pro Hektar, die wir an Gurken dann einwenden müssen. Und diese Arbeitsstunden sind einfach mit 13 Euro Mindestlohn, 13,90 Euro plus Nebenkosten sind wir bei 16 Euro. Fast nicht mehr zu tragen. Wir haben da im Biogurkenbereich ungefähr einen Lohnkostenanteil, der liegt also, wenn es gut geht, bei 70, manchmal auch bei 80% des Umsatzes.
Aber Ihr Betrieb ist auch der einzige, der Spreewälder Gurken in Bioqualität anbaut, ne?
Ja, das ist ein Luxus, den wir uns noch leisten. Wir haben jetzt 4 Jahre hintereinander da rote Zahlen geschrieben, haben die Preise massiv anheben müssen, wir haben das zum Teil auch durchsetzen können, aber nur zum Teil. Wir hoffen, dass wir jetzt dieses Jahr in die Gewinnzone reinkommen bei den Biogurken. Wenn nicht, werden wir die leider einstellen müssen, den Anbau.
Ist denn Bioanbau nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, sich von nicht so hochwertiger Importware abzusetzen? Weil die macht Ihnen ja auch Probleme.
Grundsätzlich ja, aber wir haben zum Beispiel auch dann, wenn ich mal den Namen nennen darf, Aldi noch, denn auch die Biogurken in Gläsern fertig eingelegt schon beziehen aus Indien, aus der Türkei und so weiter. Und da sind natürlich einfach die Kostenstrukturen völlig anders. Und solange die Verbraucher bereit sind, den Kostennachteil, den wir haben müssen, mitzutragen, viele wollen das ja auch, ist jetzt sehr schön. Aber es gibt da auch noch ein ganz großes Problem, das ist nämlich die Deklaration. Die offene Deklaration, sage ich mal, ist das, was wir uns immer wünschen von der EU, dass nämlich auf dem Glas draufstehen muss, wo die Gurke herkommt und wo sie gewachsen ist und wo sie verarbeitet worden ist.
Was bei der Spreewaldgurke ja der Fall ist. Das ist ja ein geschützter Begriff.
Ja, aber nur bei der Spreewaldgurke. Bei einem anderen steht dann nur drauf, hergestellt für Kühne AG Hamburg oder für Rewe Handelsgruppe Köln oder wie auch immer. Und der Verbraucher kann sich das verdenken, muss aber ganz mühsam über irgendwelche Labels und Kodierungen vielleicht versuchen rauszukriegen, wo kommt das denn her und ist sie jetzt mit indischen Händen gepflückt oder wie auch immer.
Ne? Und wenn man das Glas aufmacht, schmeckt man den Unterschied?
Ich ja. Ob alle so schmecken, weiß ich nicht. Also, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, also auch von den Rezepturen her und so weiter. Aber ich meine, die Verbraucher sind natürlich da auch extrem kostenbewusst und immer mehr. Und von daher ist das auch schwierig, ne, dass man da mit dem Abheben dann auch wirklich dann die Menge noch hat, die letztendlich gebraucht wird, um dann kostendeckend arbeiten zu können. Ne?
Welche Zukunftschancen hat die Spreewaldgurke in Ihren Augen?
Ja, man muss unterscheiden, der Bio-Bereich ist ja nochmal separat. Bei dem Bio-Bereich sehe ich das also sehr kritisch. Nicht umsonst haben wir ja früher mal 5, 6 Anbauer gehabt, die im Spreewald die Bio gemacht haben. Wir sind der Einzige, der übergeblieben ist, dass er dann aber eine größere Menge macht und haben da die Probleme, dass wir neben den Arbeitskosten auch noch die Ertragssicherheit haben. Denn wir sind ja als Biobetrieb nicht in der Lage, den falschen Meter zum Beispiel kurativ zu behandeln, also sprich heilen zu behandeln.
Also ein Schädling.
Ja, der falsche Meter ist ein Pilz, der also dann die Pflanze dahin rafft. Das haben sicherlich viele Zuhörer im Garten schon gemerkt, dass die Gurken nach 3-4 Wochen irgendwie so fleckige gelbe Blätter kriegen und dann ist hinterher nichts mehr dran. Und dann kriegen wir dann nicht die Mengen zusammen, die wir brauchen, um dann also wirklich wirtschaftlich arbeiten zu können.
Die Spreewaldgurke hat es schwer. Die Gurkenbauern der Region kämpfen gegen explodierende Kosten, gegen Ernterückgänge, gegen Konkurrenz aus dem Ausland. Über die Probleme habe ich mit dem Gurkenbauern Heinz-Peter Frehn vom Biohof Schöneiche gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals und der Appell geht raus an alle, essen Sie mehr Spreewaldgurken.
Ja, vor allem dürfen Sie nicht vergessen, dass wir ja auch noch zusätzliche Kosten haben im Bereich Diesel und Dünger und so weiter.
Ja, wie alle Landwirte. Also da hoffen wir mal, dass es sich irgendwann vielleicht dann doch wieder zum Guten wendet. Herr Frehn, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch.